Das wurde schwarzer Himmel zwischenzeitlich, wo wir dachten, oh Gott, das will ich jetzt auch noch das. Meiner Laufpartnerin ging es ab Kilometer 20 sehr, sehr schlecht. Die hat kaum noch was getrunken, kaum noch was, irgendwelche Nahrung zu sich genommen. Und immer wieder haben wir vor der Entscheidung gestanden, wollen wir abbrechen, wollen wir laufen, brechen wir ab, gehen wir, was machen wir?
Hi, ich bin Elliot aus der Achilles Running Redaktion und dieses Mal geht es um die Momente, in denen Laufen mehr ist als nur Sport. Um echte Grenzerfahrungen. Unser Gast, Ultraläufer und Markenbotschafter Jörg Dumoschat, weiß, was es heißt, an die eigenen Grenzen zu gehen. Körperlich und mental. Heute ist er 56 und hat Ausnahmesituationen wie den Zugspitz Ultra Trail oder den Infinity Trail bei Schnee überstanden. Aber auch einen extremen gesundheitlichen Rückschlag, bei dem nicht absehbar war, ob er jemals wieder laufen können würde. Im Podcast teilt er, welche Lehren er aus 16 Jahren Laufen fürs Leben gezogen hat. Wir sprechen darüber, was Grenzerfahrungen mit uns LäuferInnen machen, was wir aus diesen Erfahrungen für Alltag, Beruf und mentale Stärke mitnehmen können und wie wir, wenn wir zweifeln oder sogar pausieren müssen, es schaffen, trotzdem wieder die Laufschuhe zu schnüren. Also, lass dich inspirieren und ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo Jörg, schön, dass du da bist und herzlich willkommen im Achilles Running Podcast. Wie geht's dir?
Danke, dass ich hier sein darf. Mir geht's hervorragend, danke.
Freut mich. Ich habe gesehen, dass du gerade aus dem Urlaub zurückgekommen bist. Wie war's? Bist du erholt?
Ja, Urlaub ist immer schön. Und Südtirol ist für mich sowieso die zweite Heimat. Also gibt es kaum schönere Ecken, glaube ich. Also zumindest in Europa vielleicht.
Ja. Warst du laufen?
Tatsächlich nur einmal.
Okay.
Weil ich meinem Körper einfach eine gewisse Auszeit gönnen möchte nach den letzten Läufen. Ansonsten waren wir viel wandern.
Ja, ich wollte gerade fragen, wahrscheinlich wart ihr stattdessen wandern. Ja. Ist ja auch unglaublich anstrengend.
Kann anstrengend werden, genau.
Okay. Ja, ja, schön. Ich meine, wir nehmen ja hier an einem Dienstag auf. Da frage ich immer ganz gerne, wie wird so deine Laufwoche aussehen? Magst du da irgendwas teilen? Steigst du jetzt wieder ein nach deiner kleinen Erholpause?
Ich bin gerade noch ein bisschen in der Off-Session. Also tatsächlich mache ich relativ wenig. Ich laufe das, was ich Bock habe einfach und laufe einfach. Nur gestern bin ich mal schnell 8 Kilometer gelaufen, einfach weil ich raus wollte. Ja. Wetter war schön. Ich wohne auch in einer Region, wo sehr viele schöne Seen sind. Also von daher immer nur, wenn ich Lust habe. Aber wir haben uns mit dem Coach geeinigt. Ab 1. November geht's wieder los in die Vorbereitung. Aber Kraft mache ich nach wie vor jeden einmal die Woche mit dem Physiotherapeuten.
Sehr vorbildlich. Du hast gesagt, Vorbereitung auf was?
Gute Frage.
Darfst du es noch nicht verraten oder willst du es noch nicht verraten?
Tatsächlich sind für mich nur 3 Läufe nächstes Jahr schon fest. Mhm. Also gedanklich fest. Das ist der Berliner Halbmarathon. Mhm. Der muss irgendwie sein als Berliner.
Heimspiel.
Genau, eine Homebase. Ja. Dann wird es der Zugspitz wieder sein. Cool. Ich habe tatsächlich noch nicht die Lust verloren in diesem Lauf.
Ja, da werden wir ja nachher noch mehr hören.
Genau, und ich werde, wenn alles gut läuft, den Infinity Trail auch wieder laufen, den ich dieses Jahr gelaufen bin. Ja. Und ich habe noch eine Rechnung offen mit dem Transalpine.
Oh, das sind ja auch große Ziele.
Da bin ich vor ein paar Jahren mal ausgestiegen. Ja. Da muss ich die Rechnung vielleicht nächstes Jahr mal begleichen.
Ja, ja. Ja, da werden wir sicherlich auch gleich noch ein bisschen mehr drüber hören. Wir fragen uns ja heute so ein bisschen, wie kämpfen wir uns als Hobbyläufer oder Hobbyläuferinnen durch Grenzerfahrungen? Hast du ja selber einige schon gemacht und wirst uns da hoffentlich ja auch ein bisschen Details erzählen können, auch ein bisschen Tipps vielleicht geben, ein bisschen Inspiration vielleicht auch. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute hier bist, um da so persönliche Sachen mit uns zu teilen.
Ja. Spannendes Thema.
Ja. Auf jeden Fall. Es wird gerade gleich sehr spannend. Ich freue mich schon auf deine Antworten. Vielleicht fangen wir mal mit einer Frage an, die ich auch schon länger keinem Gast mehr gestellt habe. Und zwar, erinnerst du dich noch an deinen ersten Lauf? Und falls ja, was hat dich damals motiviert? Bei dir war es ja auch so ein eher holpriger Einstieg ins Laufen, oder?
Ja, tatsächlich habe ich ja nach dem Sport, den ich selber betrieben habe, aktiv, habe ich ja 10 Jahre gar nichts gemacht. Und habe dann auch ein bisschen zugenommen auf knapp 135 Kilo. Und habe dann irgendwann nach dem Tod meiner Mutter dann entschieden, wenn du weiter so machst, musst du irgendwas ändern an dem, was du getan hast. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen zu laufen und ein bisschen was zu tun. Und merkte auch, es macht doch Spaß zu laufen an der frischen Luft und so. Und irgendwann bin ich an einen Coach geraten, den Tobias Singer, der mir dann den Berlin-Marathon schmackhaft gemacht hat, also den Halbmarathon. Und habe mir dann auch noch einen Startplatz besorgen können. Und ja, und so bin ich halt irgendwie zum Laufen gekommen, bin das erste Mal im Berlin Halbmarathon gelaufen. Bin total eingegangen, weil ich alles falsch gemacht habe, was man falsch machen konnte. Und ja, und so hat sich das eben sukzessive so ein bisschen erweitert. Und ja, nun ist Laufen so mein zweites Hobby. Manche sagen, mein erstes
aber. Ja, könnte man auch denken, oder?
Ja, genau. Aber so entwickelt sich halt so ein bisschen das Laufen. Ne? Oder hat sich das entwickelt bei mir.
Ja. Was meintest du jetzt mit, du hast Leistungssport früher gemacht. War aber Laufen jetzt zum Beispiel nicht so groß Thema?
Ich habe Leistungssport zum Handball gespielt. Mhm. Und das eben sehr, sehr viele Jahre lang. Und ja, habe dann durch meinen Beruf, den ich damals dann gemacht habe, mich entscheiden müssen, für was. Und beides kann man sich gleichzeitig richtig gut machen. Ja. Und habe mich dann für den Beruf entschieden. Zumal das Finanzielle damals nicht wirklich im Vordergrund stand.
Naja, verstehe.
Mhm. Also von daher. Ja. Und dann kamen eben so die 10 Jahre, die ich nichts weiter getan habe.
Ja, also war das dann wirklich auch so eine sportfreie Zeit, kann man das so sagen?
Da war wirklich Sport überhaupt nicht mein Thema.
Ja.
Gar nicht. Ja. Also ich glaube, mein Fahrrad war komplett eingestaubt.
Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass da viele Leute, also dass es irgendwie auch nachvollziehbar ist, gerade wenn man dann irgendwie auch vielleicht eine Familie hat, Beruf hat, dann tritt das oft in den Hintergrund. Wie alt warst du da ungefähr?
Also aufgehört habe ich mit 30.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so ein klassisches Alter, dass dann halt Leute ja, sich ja, für eins entscheiden müssen.
Na, dann kam ein Grundstück dazu und dann hat man damals ein Grundstück im Süden von Berlin zugelegt, beziehungsweise bin ich da eingezogen und dann hat man gebaut. Ne? Ja, und so hat man eben andere Hobbys dann plötzlich kennengelernt.
Ja. Also du bist dann ungefähr mit 40 wieder eingestiegen oder bist ins Laufen eingestiegen. Genau. Wie war das so? Weil das ist ja dann doch später als jetzt vielleicht jemand, der schon seit der 12 ist, irgendwie im Leichtathletikverein gelaufen ist. War das, würdest du sagen, härter als für jemanden, der schon mit Laufen mehr Erfahrung hatte?
Ich glaube, Laufen kann man egal zu welchem Alter beginnen. Das ist, glaube ich, auch so eine kleine Message, die ich ganz gerne verteile. Laufen kannst du immer irgendwie und irgendwo. Es geht immer irgendwie. Und nee, ich glaube tatsächlich, das Laufen war für mich so, um den Kopf frei zu kriegen, um so ein bisschen Luft reinzukriegen. Ne? Also es war dann einfach auch der Tod meiner Mutter, der dann irgendwie dann so ein bisschen prägend gewesen ist. Und irgendwie wollte ich davon wegkommen, von dem Thema. Und da war Laufen für mich tatsächlich das beste Ventil.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, das erkennen auch viele Leute draußen jetzt wieder.
Bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, das war mir ja auch auf jeden Fall so. Es ist halt was mit einem sehr geringen Einstiegs. Ja, sag ich mal, große Hürde, genau. Einfach mal die Laufschuhe zu schnüren. Du hast dann direkt dir ja schon den Halbmarathon als Ziel rausgesucht. Wie war der Weg dahin, beziehungsweise wie ging es danach auch weiter? Weil es war dich ja dann scheinbar sehr zerschmettert erstmal.
Ja, tatsächlich habe ich auch mit dem Tobi Singer so ein bisschen trainiert zusammen und habe mir auch viele Tipps gegeben, aber so so wie ich dann gewesen bin, hat mich das tatsächlich nicht interessiert, die Tipps. Habe alles anders gemacht, als er gesagt hat. Bin das komplette Tempo voll raus und war, glaube ich, nach Kilometer 3 schon das erste Mal komplett breit.
Verstehe.
Also wirklich alles falsch gemacht. Aber für mich war das tatsächlich kein Niederschlag. Für mich hat es einfach, Berlin ist ja immer eine mega Stimmung auf dieser Strecke. Irgendwie bin ich dann dran geblieben. Das hat mich einfach gereizt, dann einfach noch weitere Wege zu gehen, zu gucken, was kann man eigentlich machen, was kann man leisten, was kann man vor allen Dingen leisten, auch in der Zeit neben deinem Beruf, den du ausübst. Ne? Also mein Beruf ist ja nicht, dass ich um 7 Uhr auf Arbeit gehe und um 15 Uhr nach Hause komme, sondern ich bin ja oftmals auch außerhalb von Berlin, übernachte woanders, habe dann mehrere Termine an einer Woche, dann bleibt nur das Wochenende übrig zum Trainieren. Und wie kann man das Laufen in den normalen Alltag einbinden? Das ist eigentlich die größte Herausforderung damals für mich gewesen. Jetzt ist es Routine geworden, das einzubinden, auch in den Berufsalltag und das Leben neben dem Beruf, Familie, Garten, Haus, Freunde, die man ja auch nebenbei noch hat. Ne?
Ja.
Aber der nächste Lauf war dann, glaube ich, so ein Dorflauf. Der war dann ziemlich ernüchternd, weil es war irgendwie so keine Leute an der Strecke.
Ist nicht so wie Berlin, ja.
War ein totaler Totentanz auf der Strecke irgendwie. Aber es war irgendwie trotzdem schön. Und Laufen kann man eigentlich immer und überall.
Ja.
Egal, wo man ist.
Das stimmt. Das ist das Schöne. Es ist eigentlich fast überall möglich. Wie war das denn für dich oder wie kamst du der Entscheidung, dass du deine Strecken oder Umfänge, die du da so zurückgelegt hast, steigern wolltest? Weil hättest du jetzt natürlich auch sagen können, okay, Halbmarathon war anstrengend, aber ich bleib mal so bis ne, 21 Kilometer Distanz. Wie hat sich das dann so über die Jahre entwickelt, dass du ja jetzt da bist, wo du jetzt stehst?
Das nehme ich mir jedes Jahr vor. Ich sage, ich laufe nur noch Halbmarathon.
Ach so.
Jedes Jahr sage ich, ich laufe nur noch Halbmarathon. Oder ich laufe nur noch ein bisschen über einen Halbmarathon. Ne, so einen 30 Kilometer Lauf. Das kam einfach. Das hat einfach irgendwie Spaß gemacht, sich an der frischen Luft zu bewegen. Und wenn ich also an meine ersten Läufe denke, die ich gehabt habe, das war wirklich, also das, ich daran erinnere mich ganz genau noch an diesen ersten Lauf, den ich gemacht habe, nachdem ich, ein Vierteljahr im Fitnessstudio das Laufband gequält habe, irgendwelche Gewichte durch die Gegend getragen habe. Wie schön es gewesen ist, die Laufschuhe anzuziehen und draußen in der Natur zu laufen. Mhm. An diesem Lauf, er war 2,5 Kilometer, weiß ich nicht ganz genau. Und ich erinnere mich noch sehr an ihn. Das ist wirklich ein schönes Erlebnis. Dieser Lauf war wirklich wunderschön. Und irgendwie hat es mich gereizt, dann einfach weitere Wege zu gehen. Da ging es gar nicht mal darum, also ich muss niemandem was beweisen, sondern das ist eher für mich mein eigenen Antrieb, mein eigenes Ego irgendwie zu bestätigen, dass man es machen kann. Auch im Alter nochmal. Ich bin jetzt 56. Also zähle nicht mehr zu den ganz Jüngsten, aber auch nicht zu den ganz Ältesten. Mhm. Aber sich einfach zu beweisen, was kann man einfach noch machen. Und da rede ich jetzt nicht, den Mount Everest zu besteigen und im Schneesturm zu sitzen, sondern tatsächlich realistische Ziele zu setzen, wo man weiß, dass man das mit seinem Körper und mit seinem Geist auch in Einklang bringen kann.
Ja.
Weil wenn beides nicht funktioniert, wenn eins von den beiden nicht funktioniert.
Stimmt. Also war auch eigentlich so ein bisschen die Natur oder noch länger in der Natur zu sein oder andere Natur zu sehen, mehr Naturspektakel, auch einer der Motivatoren eigentlich.
Absolut. Ne? Absolut. Ja. Wahrscheinlich muss man erst 40 werden oder 35, weiß ich nicht, um die Natur so zu lieben, wie man sie dann liebt. Ja. Also früher, ich habe ja immer irgendwie im Grün gewohnt und die Natur war mir eigentlich echt total egal, ob da ein Baum wächst, ob da eine Rose wächst.
Ja.
Aber man sieht das jetzt irgendwie ganz anders.
Ja.
Also aus einem anderen Blickwinkel.
Spannend. Hast du dann, weil ich meine, so der Berlin-Halbmarathon ist ja ein Straßenlauf, ne? Hast du dann aber parallel auch schon immer auf unebenen Strecken trainiert oder bist du dann einfach irgendwann von Straße auf Trail gewechselt? Weil die meisten Ultra-Trails sind, also Ultraläufe sind ja zum Beispiel auch Trails, ne? Also gerade das Trailige kommt dann ja vielleicht auch mit der Streckenlänge so ein bisschen automatisch dazu, ne?
Also da, wo ich wohne, sitzt, glaube ich, an dem See sind 500 Meter Straße, da ist es eigentlich kein Asphalt, ja, sondern eher so Waldwege oder irgendwelche anderen Wege. Also ich habe tatsächlich die Natur dadurch, dass ich ja auch dann mit 30, 35 da rausgezogen bin, in den Süden von Berlin, eben anders kennengelernt. Und dadurch war eben für mich auch, ja, Straßendorf ist schön und macht auch mega Spaß. Aber die Tendenz, die ich jetzt gerade bei mir feststelle, ist eher so in den Trailbereich beziehungsweise in den Wald.
Ja.
Oder in die Berge.
Ja. Ja.
Der Harz. Jetzt ist ja Berlin auch nicht tatsächlich so ein spezifisches Bergregion, nicht wirklich. Ne? Also dann kam eben so ein bisschen die Herausforderung, wie kann man denn überhaupt Bergläufe in Berlin trainieren? Jetzt wird es einige geben, die sagen, na, wir haben den Mückelberg mit 157 Metern und mal klar, wenn man den 10-mal hochläuft, hat man auch 1000 Höhenmeter.
Ja.
Aber die Abwechslung macht es eben dann doch schon. Ne?
Ja. Ja, und wie hast du dann dafür trainiert zum Beispiel? Also da werden wir vielleicht später auch noch mehr drauf kommen, aber ist ja auch interessant, so ein paar Einblicke in deinen Trainingsalltag zu bekommen, von gar nicht laufen zu dann irgendwann tatsächlich Bergläufe machen und abseits der Straße.
Viele Intervalle. Ich habe dieses Jahr noch nie, in meinem Leben noch nicht so viel Intervalle gelaufen wie dieses Jahr, glaube ich. Bin sehr oft mit einem sehr guten Laufkumpel, mit dem Matthias, im Harz laufen, wo man natürlich auch Höhenmeter machen kann. Und natürlich in meiner zweiten Heimat, Südtirol, wenn man dann eben da ist, da viel, viel auf Höhe zu trainieren.
Ja, neben dem Wandern.
Neben dem Wandern.
Genau, okay. Ja, spannend. Wir wollen ja heute auch so ein bisschen auf Grenzerfahrungen gucken. Vielleicht erstmal eine Vorab-Story, die du mir ja auch schon ein bisschen erzählt hast. Herausforderungen bezüglich der Gesundheit ist ja auch was tatsächlich, wo du sicherlich nicht der Einzige bist, dem sowas schon mal passiert ist. Das war ja, vielleicht willst du die Story erzählen. Das war ja auch erstmal was einen ganz schönen Dämpfer dir gebracht hat.
Na, es ist tatsächlich so, dass ich angefangen habe zu trainieren nach der Pause und das machte eben mega Spaß. Und irgendwann von einem Tag auf den anderen, ich weiß, das war noch in London. Ich war beim 10-Kilometer-Lauf in London. Und beim Kilometer 4 oder 2 sogar, ich weiß gar nicht, 2 oder Kilometer 4, hatte ich plötzlich einen Herzschlag von 190, 195. Aber aus dem entspannten Laufen heraus. Es war kein Tempolauf, es war einfach nur ein entspannter Lauf. Und meine Laufpartnerin, mit der ich damals so unterwegs gewesen bin, die Marie sagte, das ist bestimmt mein Puls. Ich bin immer hoch, ich bin hochpulsig. Mhm. Wie soll ich denn meine Uhr mit deiner Uhr verbinden? Aber irgendwie ging es nicht. Ich hatte jedenfalls einen Herzschlag, das war unglaublich. Und konnte im Prinzip nicht mehr laufen. Hab dann so 15 Minuten Pause gemacht und bin dann zwar den 10 Kilometer noch zu Ende gelaufen, aber irgendwie fühlte ich, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und hab das aber so, wie man eben so ist, so als Mann, krank kann man nicht sein, geht nicht. Ne? Hab das immer so ein bisschen vor mich hergeschoben. Und das führte dann daran, dass ich nicht mal mehr 5 Treppenstufen hochgehen konnte.
Krass.
Also es ging nicht mehr, ich konnte meine 5 Treppenstufen nicht mehr hochgehen, bin ich auf alle 4 hochgegangen. Ne?
Wow.
Ja, und dann bin ich zum Arzt gegangen, zum guten Freund von mir, der dann sagte, du, geht nicht, geh mal zur Sportmedizin, Charité und lass dich da mal checken. Und wir haben, also da mal ein ganz großes Dank an die Sportmedizin von der Charité, glaube fast 2 Jahre haben wir gesucht und gemacht.
So lang.
Bis wir dann tatsächlich das Richtige gefunden haben, beziehungsweise auch das richtige Medikament, was dann letztendlich dazu führt, dass ich überhaupt wieder laufen kann. Mhm. Weil da stand ja zwischenzeitlich auf der Kippe entweder OP und dann kann ich wieder laufen oder gar nicht mehr laufen oder eben Medikamente und laufen. Diese 3 Varianten gab es. Ne? Mhm. Ja, und irgendwann werde ich nicht vergessen, als ich dann beim Maximilian, bei Max da saß und im Krankenhaus in der Charité und der sagte, jetzt nimmst du dir mal, gehst du mal zur Apotheke, holst dir die Tabletten und dann probierst du das mal. Und ich habe die Tabletten genommen, bin losgelaufen und bin, glaube ich, 15 Kilometer gelaufen.
Oh mein Gott.
Mir hat alles wehgetan. Ich wollte immer, bin stehen geblieben, bin wieder gelaufen, stehen geblieben, wieder gelaufen. Einfach nur, um das Gefühl zu haben, es geht wieder, es kann wieder laufen.
Krass.
Ja, das war ein ziemlicher herber Einschnitt.
War das 2 Jahre lang tatsächlich auch dann eine Laufpause in der Zeit, in der ihr gesucht habt nach Hilfe sozusagen?
Ja. Also das Einzige, was ich wollte gelaufen bin, war mal auf dem Laufband an der Charité.
Das ist ja was anderes.
Oder eben mal ein bisschen Fahrrad fahren, aber alles nur wirklich so in einer Nullbelastung mit 120er Puls, also was ja im Prinzip gar nichts weiter ist. Was im Prinzip ja auch, ja, könnte man machen, aber man hat nicht viel gebracht.
Ja, das muss ja auch krass gewesen sein, weil du quasi bevor das passiert ist, ja wirklich auch leistungsorientiert dann in dem Moment trainiert hast. Ne? Du bist ja, das war ja eine Phase, in der du vom ich fange wieder an oder ich fange überhaupt an mit Laufen, dann schon wirklich in Trainingsvorbereitungen stecktest und
genau,
auf höherem Niveau.
Wir waren auf dem Marathon unterwegs, ich war dann zu der damaligen Zeit, habe ich mit dem, war ich auf Marathonkurs auf 3 Stunden 20 unterwegs, was für mich damals schon sehr gut gewesen ist.
Ja.
Und das wäre auch ein realistisches Ziel gewesen, aber es hat mich dann letztendlich komplett ausgehebelt, dass ich nichts mehr machen konnte. Also wirklich 2 Jahre. Also ich konnte keine Taschen mehr hochtragen, konnte gar nichts machen.
Ja.
Ging nichts.
Krass.
Ja. Ja.
Und wie kann man sich das vorstellen? Also hattest du vorher jemals eine sportmedizinische Untersuchung gemacht? Also du wusstest natürlich quasi nicht, mit welchen Gegebenheiten du reingehst ins Training.
Natürlich nicht.
Ja, verstehe. Ja.
Und das ist ja das, was ich erst danach gelernt habe, ne? Wie wichtig es tatsächlich ist, diese sportmedizinische Untersuchung machen zu lassen.
Mhm.
Also egal, ob ich jetzt eine Krankheit habe oder ob ich mich für irgendetwas vorbereite, für irgendeinen Lauf und wenn es nur 10 Kilometer Lauf ist, ist einfach für mich tatsächlich ein ganz großes Go, das tun zu müssen.
Ja, ja, kann man wirklich an der Stelle nur betonen, Leute da draußen, falls ihr das noch nie gemacht habt, besonders ab einem gewissen Alter, aber auch so, es ist immer empfehlenswert, sich einmal durchchecken zu
lassen. Ja, das glaube ich gar nicht altersbedingt, sondern das ist tatsächlich, man sollte es generell machen. Es ist ja auch vor allem nicht teuer, ne? Also es kostet dich, glaube ich, jetzt 180 Euro und du kriegst je nach Krankenkasse von 8 bis 80 oder
viele,
80 oder 100% sogar wieder, ne? Ja. Also je nachdem, was du für Krankenkassen hast.
Ja.
Also ein paar Turnschuhe sparen.
Richtig. Einfach mal ein Laufpaar Schuhe weniger kaufen für die Gesundheit. Ja.
Absolut, ja.
Ja. Und in dieser Zeit, in der du nicht wusstest, ob du wieder laufen können wirst, hattest du da schon abgeschlossen mit dem Laufen oder hattest du die Hoffnung weiter, dass du irgendwann wieder einsteigen wirst? Wie hast du diese Zeit überbrückt? Weil ich glaube halt, dass es vielen Leuten, also dass viele Leute sich da vielleicht wiedererkennen in gerade dieser Geschichte mit den gesundheitlichen Problemen, weil viele von uns waren schon mal in Phasen, in denen wir aus irgendwelchen Gründen keinen Sport machen konnten oder nicht laufen konnten. Und da ist es dann wichtig, so einen Anker zu haben, ne, der ihn irgendwie weiter dranbleiben lässt.
Also tatsächlich war damals wirklich, gab es 3 Anker, klar, meine Frau, die immer wieder gesagt hat, du bleib dran, das wird besser. Dann natürlich auch die sportmedizinische Abteilung mit dem Max, der auch wirklich immer wieder ganz viel, ich weiß gar nicht, was ich für Ärzte besucht habe. Also irgendwie Stammbuchaufzeichnungen und was wir alles durchgemacht haben, das komplette Programm, ne? Und dann auch damals das Team von Essex, wo ich damals gewesen bin, die also immer wieder irgendwie immer Kontakt zu mir gehalten haben. Ne? Also das Team an sich hat viel geholfen.
Ja? Ja, man muss an der Stelle sagen, zu dem Zeitpunkt warst du bei Essex mehr Markenbotschafter sozusagen.
Genau. Und da war wirklich Team und da hat es auch gut funktioniert. Und zu den Leuten hat man natürlich immer noch Kontakt, längere Kontakt als jetzt, was jetzt.
Ja.
Jetzt ist es eher so ein bisschen oberflächlich, ne? Also jetzt hat man eben das nicht mehr so sehr.
Klar. Also hat dich eigentlich die Community auch so weitergetragen, kann
absolut.
Man sagen.
Ja, absolut. Also ich habe zum Zeitpunkt auch viele Podcasts gehört, natürlich auch mal wieder gehört, wer hat solche ähnlichen Krankheiten, was ist da, ne? Also es hat, die Range ist ja riesig groß, ne? Also von du stirbst gleich bis du als easy mach mal, ne?
Ja, das stimmt.
Und dazwischen bewegt man sich jeden Tag.
Richtig.
So, mal, hey, es geht wieder ganz gut. Also es ist wirklich ein Up and Down, was nicht so schön war.
Ja. Als du dann das Glück hattest, medikamentös richtig eingestellt zu sein, wie ging der Wiedereinstieg dann? War das dann, du bist einfach 15 Kilometer gelaufen und dann war gut?
Oder? Ja, ich hatte natürlich Muskelkater des Todes dann.
Ja, gut.
Aber es ging ratzpatz. Also es war wirklich, ich hatte dann so einen Bock nach 2 Jahren nicht mehr laufen. Ich hatte so einen Hype nach dem Laufen. Ich glaube, ich habe mir gleich eine erste Laufuhr geholt, eine neue Laufuhr, neue Laufuhr und das komplette Programm und dann ging es los und dann bin ich wirklich exzessiv gelaufen, glaube ich. Also 5-mal die Woche und dann Wochenende noch irgendwo hin und mit dem getroffen, mit der Laufgruppe in Berlin unterwegs gewesen. Also immer wieder irgendwie was, ich wollte einfach nur laufen.
Okay.
Bis ich dann die ersten körperlichen Beschwerden schon wieder hatte, weil ich dann übertrieben
war. War das was Chronisches dann? Oder?
Nee, das war so die allgemeinen Läuferkrankheiten, Läuferknie, Achillessehne, alles, was man so als unvernünftiger Läufer so mitbringt.
Hast du auch alles schon mal gehabt?
Natürlich.
Abgeteilt.
Einmal das komplette Programm.
Verstehe, okay.
Geht nie anders.
Ja.
Ohne dem geht es auch nicht, glaube ich.
Ja, gut.
Man kann darauf verzichten, man kann sicherlich viel, aber irgendwie... Ich glaube, in der Situation hätte es jeder so gemacht.
Ja, ich kann verstehen, dass du nach so einer langen Pause halt richtig Feuer hattest, ne? Und da halt voll einsteigen wolltest. Ich finde es total bewundernswert, dass du nicht abgeschlossen hast in den 2 Jahren mit dem Thema, sondern halt wirklich diese Motivation und irgendwie das Feuer fürs Laufen beibehalten konntest.
Na, ich wollte auch nicht mehr dahin zurück, wo ich vorher war. Ich wollte also nicht mehr zu den 135 Kilo und den... Ich habe ja damals auch noch geraucht dazu und habe also das komplette Programm mitgenommen, ne? Also das war für mich so ein absolutes No-Go. Zurück. Ich bin tatsächlich nicht jemand, der zurückschaut. Ich bin eher jemand, der nach vorne schaut. Aber das habe ich immer bei mir auf dem Schirm.
Ja.
Also.
Ist auch, ich meine, ist ja auch schön. Im Endeffekt hast du die ganze Zeit, wolltest du was für deine Gesundheit tun. Muss man
absolut,
an der Stelle sagen, ja.
Also auf jeden Fall sollte man in solchen Situationen dranbleiben.
Ja.
Das lohnt sich immer.
Ich finde das auch irgendwie ein erster guter Tipp, den du da zwischen den Zeilen gegeben hast. Sich eine Community suchen, die einen da irgendwie auch unterstützt und weiterträgt. Oder sich andere LäuferInnen suchen, die da irgendwie an der Seite sind, die vielleicht schon mal was Ähnliches durchgemacht haben, die einen trotzdem auch unterstützen in der lauffreien Zeit.
Also ich hatte das Glück, tatsächlich in einigen Communities irgendwie, irgendwie drin war in den Community, bei Essex war ich, hatte viel Spaß auch mit der Laufgruppe gehabt. Ne? Es hat irgendwie alles ganz gut gepasst, man hat immer wieder Kontakt gehabt. Ne? Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig ne, jetzt in der damaligen Zeit und jetzt, glaube ich, noch viel wichtiger.
Ja, absolut. Ja, schön, dass du da so vernetzt bist. Da kann man den Leuten nur raten, das auch an den Griff zu nehmen.
Ja, absolut. Ja.
Okay, dann lass uns auch gerne mal über Herausforderungen auf der Strecke selber sprechen, weil klar, so es gibt die Dinge, die einem irgendwie im Alltag und auch fernab des Lauftrainings passieren können, aber es gibt natürlich auch das Lauftraining selber, was unglaublich hart sein kann. Du hast gesagt, du hattest danach dann erstmal richtig gebrannt und dich hat da irgendwie auch nichts aufhalten können, aber gab es dann auch, wann war denn so der erste Wettkampf, wo du dachtest, boah, das ist jetzt echt eine andere Dimension, ich weiß gar nicht, ob ich den durchhalte oder ob ich abbreche. Wann war das das erste Mal?
Ich glaube, der erste wirkliche Wettkampf, der mich wirklich gefordert hat, also andersrum, jeder Lauf hat natürlich irgendwo seine Herausforderungen. Ne? Ob es jetzt ein 21-Kilometer-Lauf, ob es ein Marathon ist oder irgendwas anderes. Aber irgendwann war ich an der Punkt gekommen, wo ich vom Marathon und vom Halbmarathon auf dem Asphalt echt so ein bisschen, ich wollte nicht mehr, es hat keinen Spaß mehr. Mhm. Und wir haben uns dann damals für den Transalpine angemeldet. Und ja, so als Berliner, gibt es viele, die auch als Berliner dort sind vom Transalpine, beim Transalpine laufen, aber so blauäugig, wie ich damals war, dachte dann, du kriegst so ein bisschen, das kriegst du schon gewuppt, wenn du so Straßenläufe machst, wirst du auch so ein bisschen über die Berge rennen. Ne?
Naiv.
Genau, sehr naiv natürlich. Und wir haben auch die erste Shallow bei der ersten Etappe gekriegt. Mein damaliger Laufpartner, mit dem ich gelaufen bin, mit dem Carsten, der hatte damals 6 oder 7 Wochen vorher eine ärztliche Untersuchung gehabt, wo man ihn also oben Medikamente eingestellt hat, was nicht ganz so funktioniert hat. Also es war schon so, dass er bei Kilometer 2 oder 3 schon einen Puls von 180, 190 gehabt hat. Und da ging es noch flach hoch. Und ja, irgendwie haben wir uns dann irgendwie durch diesen Lauf gequält. Mir hat mein Knie schmeinig wehgetan. Irgendein Muskel, der da wehgetan hat, den ich nicht kannte beim Laufen. Klar, wenn du da Berge hoch und runter machst, dann andere Muskelbeanspruchung. Aber irgendwie haben wir das Ding dann trotzdem durchgerockt. Aber wir haben nach der ersten Etappe vernünftigerweise gesagt, wir lassen es sein, wir laufen nicht weiter, wir gehen raus. Ja. Weil bei meinem Laufpartner war es einfach nicht absehbar, ob das medikamentös die Einstellung mit dem Herzen oder mit dem Puls zusammenhängt. Das war nicht ganz sicher. Und bei mir war das Knie also völlig, völlig lädiert. Ich konnte keinen Meter mehr laufen. Und ich hatte echt auch keinen Bock mehr gehabt.
Ja.
Zumal auch dieser Lauf. Also es war irgendwie ganz komisch. Wir waren irgendwie, also wirklich schlecht. Man muss einfach sagen, wir waren schlecht vorbereitet. Ganz, ganz schlecht vorbereitet. Und wir hatten auch noch zu wenig Verpflegung bei gehabt. Also mein Laufpartner hat zu wenig Verpflegung gehabt.
Oh, ganz schlecht.
Dann habe ich ihm meine Verpflegung noch gegeben. Dann waren die Versorgungspunkte zu weit auseinander oder sie waren nicht da, wo wir sie eigentlich vermutet hatten. Dann war die Strecke auch ein Stück weit länger oder wir sind zu länger gelaufen, weiß ich nicht. Die Höhenmeter waren nachher nicht bei 1800, bei 2000, sondern bei 2038 oder so gelandet. Wow. Also jedenfalls, wir hatten keinen Bock mehr gehabt an diesem Lauf und haben gesagt, okay, war eine schöne Erfahrung. Und es war tatsächlich auch eine Erfahrung, die mich so ein bisschen geprägt hat, wo man eher drüber nachdenkt, deutlich mehr drüber nachdenkt, solche Läufe eben anders vorzubereiten und nicht so naiv in so einen Lauf zu gehen. Ich meine, man sagt immer, 10 Kilometer kann man immer laufen. Ja, das glaube ich auch. Wenn man trainiert ist, kann man 10 Kilometer immer irgendwie laufen. Man kommt doch da irgendwie durch. Aber man wird einen Berglauf nicht so einfach überstehen, wenn man das nicht tut, wenn man nicht ordentlich halbwegs trainiert, wenn man nicht seine Ernährung anpasst an so einen Lauf. Also das sollte man nicht tun.
Ja.
Also ist ganz dumm.
Also so retrospektiv würdest du sagen, es war vielleicht sogar eine gute Lektion.
Ja.
Ne?
Ja.
Die
also,
dir immer so
wenn man zurückschaut, war das auf jeden Fall für die jetzige Situation deutlich, deutlich besser, diese Erfahrung mal gemacht zu haben, wobei man auch darauf verzichten kann, um dann eben besser in solche Läufe reinzugehen.
Mhm.
Also die Fehler, die wir dort gemacht haben, würde ich nie wieder machen.
Mhm. Ja. Gerade auch in der Vorbereitung, wie sah die denn aus? Also wo habt ihr trainiert? Hattest du irgendwelche Bergläufe gemacht?
Natürlich nicht.
Gar nicht.
Natürlich nicht. Also ich glaube, ich bin wirklich mal diesen Teufelsberger Müggelsee hochgerannt, 2-3 Mal und fühlte mich also total cool, die 157 Meter gelaufen zu sein. Und es war auch alles irgendwie total schön und fühlte mich auch super, aber ist halt nichts wenn man in den Alpen ist, ist doch eine andere. Eine ganz andere Liga.
Ja.
Und es gibt ja noch über diese Läufe noch viel schlimmere Läufe. Oder
voll.
Andere Herausforderungen. Ne?
Ja. Also. Und bei welchen Kilometer seid ihr genau ausgestiegen dann?
Also nee, wir sind die Etappe zu Ende gelaufen,
ja.
Aber es sind ja mehrere Etappen. In dem Fall waren es ja 2, wir haben uns ja für einen Run 2 entschieden und sind bei der 2. Etappe nicht mehr an den Start gegangen.
Okay.
Weil es wäre einfach unvernünftig gewesen.
Ja, ich meine, es ist gut, dass ihr euch dann auch dagegen entschieden habt, ne? Weil es hätte ja auch weitaus schlimmer enden können im Endeffekt.
Natürlich.
Schlimmer geht es immer.
Also Bergwacht und sowas.
Richtig.
Alles. Also wir hatten tatsächlich überlegt, ob wir an dem Punkt die Bergwacht holen.
Okay.
Also in dem Fall für mich, weil mein Knie war so dick, ich konnte, also im Endeffekt war jetzt nichts kaputt gewesen, haben wir rausgekriegt. Es war irgendwie ich weiß nicht, wie das Ding heißt, auf seinem Oberschenkel, war so fest, war wie Beton, ich konnte mein Bein nicht mehr beugen. Ne?
Ja.
Ja.
Hattest du dann danach eine Recovery auch gebraucht von dem Lauf, also gerade was auch den Fuß, dein Bein angeht?
Ich bin danach direkt in den Urlaub gefahren aus Südtirol, von da aus. Und konnte die erste Woche keinen Meter wandern. Meine Frau hat mich gehasst dafür.
Ja,
weil
du so unvernünftig warst.
Den Urlaub total versaut habe. Ne?
Mhm.
Aber wir hatten, aber es ist einfach so passiert. Anyway.
Ja. Wie lange hat es gedauert, bis du dir dann eine neue Berg-Herausforderung gesucht hast oder kam erst eine andere dazwischen? So,
ich bin tatsächlich danach fast gar keine Berge mehr gelaufen.
Okay, also warst abgeschreckt?
Ich war tatsächlich 3-4 Jahre so ein bisschen abgeschreckt von dem, was dort passiert ist. Mhm. Bin tatsächlich, jetzt muss ich überlegen, es war Transalpen, bin ich dann den Zugspitz das erste Mal gelaufen, vor 3 Jahren wieder.
Vor 3 Jahren. Ja. Und wie kam es zu der Entscheidung?
Aus dem Spaß heraus tatsächlich. Mit einer Lauffreundin aus Bayern, die suchte einen Laufpartner. Die wollte den Zugspitz nicht alleine laufen. Und dann habe ich gesagt, naja, die 29 Kilometer, die kleinste Etappe da beim Zugspitz, das kriegst du schon gewuppt. Also auch schon wieder so ein bisschen abgehoben, ja, unterwegs.
Ein bisschen, ne?
Und das machen wir dann gemeinsam. Und dann haben wir uns da angemeldet und sind wir die 29 Kilometer laufen.
Okay.
Und es hat mega Spaß gemacht, da habe ich richtig Bock gehabt. Das ist auch eine schöne Strecke, muss man sagen. Zugspitz ist auch technisch nicht so anspruchsvoll. Bis auf einen Abschnitt, der quasi wirklich steil hochgeht, der jetzt eigentlich 800 Höhenmeter auf 2 Kilometer einfach nur berghoch. Mhm. Das war tatsächlich eine Herausforderung, hat auch wehgetan, aber das war ein schöner Lauf. Mhm. Ja, und dann kam eben so der Rennsteig dazwischen, den man dann gelaufen ist. Dann haben wir uns nach den 29 Kilometern haben wir uns später angeguckt. Ja, 29 Kilometer ist ja ganz cool, aber lass uns dann nächstes Jahr die 44 laufen.
Große Steigerung.
Und gute Idee, machen wir mal. Wir machen die 44. Ja, dann sind wir die 44 gelaufen. Das war dann schon eine andere Hausnummer. Da war es dann tatsächlich so, dass oben Schnee war. Es war schweinekalt und war ein sehr unangenehmer Lauf, aber auch eine Erfahrung, die man mal machen kann. Und dann haben wir uns entschieden, wir laufen dieses Jahr die 68 Kilometer.
Mhm. Ja, okay.
Und dieser Lauf war eben wieder eine völlig andere Situation. Mhm. Das Wetter war brutal. Wir hatten im Tal 35 Grad gehabt. Wir hatten am Start schon, glaube ich, 28 Grad gehabt.
Krass.
Es war einfach nur heiß. Es war einfach nur glühend heiß. Mhm. Aber irgendwie sind wir den Lauf auch durch. Es war dann Gewitterwarnung auf der Strecke gewesen, auch zwischenzeitlich. Das wurde schwarz, der Himmel zwischenzeitlich, wo wir dachten, oh Gott, das will jetzt auch noch das. Meiner Laufpartnerin ging es ab Kilometer 20 sehr, sehr schlecht. Die hat kaum noch was getrunken, kaum noch was, irgendwelche Nahrung zu sich genommen. Und immer wieder haben wir vor der Entscheidung gestanden, wollen wir abbrechen, wollen wir laufen, brechen wir ab, gehen wir, was machen wir? Ja, dann hat sie wieder ein bisschen was trinken können. Hat so ein bisschen Zwieback und so ein Zeug immer sich zugenommen, so ein bisschen was essen hat dann gepasst. Aber so bei Kilometer 40 kam dann eine Übelkeit dazu, wo sie dann alle 2 Kilometer verschwunden war. Und dann gibt es ja den Kilometer 52, die letzte VP dort, wo letztendlich wirklich so die Entscheidung ist, machst du den letzten Anstieg, die 800 Höhenmeter nochmal oder gehst du raus? Und für uns war eigentlich klar, entweder wir gehen beide raus oder wir laufen beide weiter.
Krass.
Und wir haben wirklich echt überlegt. Also wir haben wirklich, das war wirklich so ein Grenzpunkt für uns, wo wir sagen, wenn wir jetzt da hochgehen, die 800 Höhenmeter noch, das tut weh. Und wir wissen nicht tatsächlich, ob was schafft. Also für mich war es klar, ich würde es schaffen. Also ich hatte keine Bedenken, für mich zumindest nicht. Aber ich hatte schon Bedenken bei ihr gehabt. Und sie musste sich entscheiden, was sie dann entschieden. Und sie hat sich entschieden zu laufen, sie geht durch. Und dann haben wir aber so gemacht, dass er, pass auf, ich gehe vor. Weil so einen Anstieg kannst du nicht im Tempo laufen mit einem anderen zusammen.
Stimmt.
Den musst du dann dein eigenes Tempo gehen. Und dann bin ich mein eigenes Tempo hoch und habe dann auf sie gewartet. Und oben hat man nochmal einen Check machen lassen von der Bergwacht, die hat da oben gewartet. Und sie kam dann später nach, war auch völlig platt da oben. Aber wir haben das Ding dann zusammen durchgezogen. Ne? Wir haben uns dann wirklich die letzten, glaube ich, 6 Kilometer, da hat es angefangen zu regnen auf dem Rückweg. Also wir hatten dann 35 Grad und Regen dann am Ende.
Fantastisch.
Es wurde dunkel, es war alles. Aber auch die Freude dann am Ziel, Freunde zu treffen, sie, ihren Freund, ich meine Lauffreundin, die vor Ort gewartet hat, die Sonja, wo wir uns so viel dann so echt darauf gefreut haben, dann gemeinsam das Ding dann durchgezogen zu haben. Ne?
Ja, ja, ja.
Also dieses Thema Ernährung in den Bergen und auch bei den Temperaturen, ich glaube, es war auch eine sehr hohe Anzahl an DNF, also die ausgestiegen sind. Auch vernünftigerweise, auch der Veranstalter hat auch viel dafür getan, hat mehr Wasser zur Verfügung gestellt. Hat auch noch an der letzten VP noch einen ärztlichen Kontrollpunkt gehabt nochmal, die dann die Leute nochmal gecheckt haben. Also haben schon viel dafür getan. Aber es war echt eine Grenzerfahrung. Aber sie hat mich tatsächlich diesmal nicht abgeschreckt, weil ich deutlich besser vorbereitet war als bei dem Run 2.
Ja, verstehe. Und aber trotzdem habt ihr euch ja die Frage gestellt zwischendurch, ob ihr abbrechen sollt ja. oder nicht. Was würdest du sagen, hat euch dann dazu bewogen, es nicht zu machen? War das dann so vielleicht auch ein gegenseitiges durch den Lauf tragen? Ja. Weil das ist auf jeden ja. Fall was ich so ja, also raushöre.
Wir haben uns gegenseitig gepusht. Ja. Also ich war tatsächlich nicht hatte nie den Punkt, wo ich darüber nachgedacht habe, aufzuhören. Aber wie gesagt, für mich war klar, wenn wir aussteigen, dann gehen wir beide raus. Und wir haben uns dann gegenseitig gepusht. Ich wollte unbedingt, dass sie übers Ziel kommt, dass wir es schaffen. Es war ja mein erster Ultra tatsächlich. Für sie war es, glaube ich, der zweite. Sie hat schon mal einen Straßenultra gelaufen. Aber in den Bergen für sie der erste Ultra. Also die Herausforderung, sich da gegenseitig zu pushen und zu motivieren, das trotzdem noch zu machen. Aber die Abwägung eben zwischen gesundheitlichem Risiko und Vernunft, die spielt halt immer eine Rolle.
Ne? Total. Also
ich hatte immer den Teufel auf der rechten Schulter und das Eigentliche auf der linken Schulter. Aufhören, weiterlaufen. Und man hat sich immer irgendwie so ein bisschen gepusht in diesem Lauf. Ne? Dann komm, lass uns das weitermachen. Dann ging es wieder 5 Kilometer. Dann hast du geguckt, jetzt sind wir schon bei Kilometer 50. Also den Ultra haben wir schon. Ne? Mhm. Ja. Aber jetzt müssen wir noch da hoch. Ne? Also es war schon... Aber das ist wieder das Team, ne? Irgendwie. Ich weiß nicht, ich kann tatsächlich nicht sagen, was passiert wäre, wenn ich alleine gelaufen wäre. Also wenn ich an ihrer Stelle allein gelaufen wäre, ob sie vielleicht ausgestiegen wäre.
Ja.
Aber ich denke, ich schätze sie so ein, dass sie das, genauso wenn es mir andersrum schlecht gegangen wäre, hätte sie mich auch gepusht, auch zu gehen.
Ja.
Aber das ist im Team.
Das ist viel wert. So
ja, ja, absolut.
Das ja, bringt einen dann durch auch solche krassen Momente.
Ja, man war ja so bei Kilometer 50 und dieser Spruch, zurücklaufen wäre ja auch blöd. Ne? Und ins Dorf da runter zu laufen, die Abkürzung, klar, man hätte das war ja an der Position, wo auch der 29-Kilometer-Lauf anfängt, so 3-4 Kilometer davor. Man hätte sagen können, wir gehen jetzt hier rechts runter und anyway ist vorbei, Schluss aus, aber nee, das hat uns irgendwie gepusht. Wir wollten das Ding irgendwie zu Ende bringen.
Ja. Also. Können, glaube ich, auch viele nachvollziehen, dann doch irgendwie diesen Willen, das zu Ende zu bringen. In eurem Fall war es ja dann scheinbar auch keine schlechte Entscheidung, weil sie hat sich ja dann auch danach recovered und das ging euch beiden körperlich gut.
Also, das war auch wichtig. Wir haben gesagt, es geht nichts über Gesundheit. Wenn die Gesundheit gefährdet ist, dann lass uns das abbrechen. Ja. Das macht keinen Sinn.
Voll.
Also, glaube auch für generell darüber nachzudenken, dass man nicht über seine Gesundheit hinweggeht.
Ja, ja. Würdest du sagen, das war der härteste? Oder was war dein härtester Wettkampf? Was denkst du?
Also ich glaube tatsächlich, der härteste, den ich gelaufen bin, das war dieses Jahr der Infinity Trail, den ich ja dann 6 Wochen später gelaufen bin. Oder 7 Wochen, weiß ich gar nicht, 7 Wochen später. Wo ich mich kurzfristig entschieden habe, mich da anzumelden. Oder wo wir einen Startplatz bekommen haben über Top Running. Wo mein Coach sagte, du bist bekloppt. Also, ich sollte dich im November war eigentlich der Gardasee-Lauf geplant, der Halbmarathon, den wollte ich nochmal auf Tempo laufen. Wir trainieren gerade auf Tempo und jetzt, was wir machen, wir noch einen Berglauf. Ne?
Hat er sich gefreut.
Er war total happy. Ja. Und ich glaube tatsächlich, der war für mich der härteste, den ich bis jetzt wirklich gelaufen bin. Erstmal bin ich ihn alleine gelaufen. Mm. Also klar, wir waren im großen Team dort. Und bin ihn aber alleine gelaufen. Aber es war eben tatsächlich so, wir sind angereist am Donnerstag und bei strahlendem Wetter, 29 Grad. Wir lagen am Pool noch wunderbar. Und am nächsten Morgen guckten wir raus und sagten, oh Mann, was ist das für ein Wetter? Kalt, regnerig, nicht so schön. Und hoffentlich wird es noch besser. Und am Abend saßen wir dann zum gemeinsamen Abendbrot und dann sagte einer von uns, sag mal, ist das normal, dass der Berg da oben weiß ist? Ich sag, wie weiß? Hast du denn getrunken? Ja, dann guckten wir alle raus und stellten ihm fest, dass da oben Schnee gefallen ist, ab 1800 Meter.
Oh, shit.
Und dann haben wir alle gesagt, nächsten Morgen ist das bestimmt weg. Ne? Und nächsten Morgen war nichts weg davon. Ja, in mir kam vom Race Director kam dann eine Meldung, dass sie bestimmte Strecken gekürzt haben und bestimmte Bereiche nicht angelaufen werden können, weil eben da oben Schnee liegt. Mhm. Und nun hatten wir eine Schlammmasse.
Ja, ja.
Wir waren dort in Bad Gastein. hatten Laufschuhe, kurze Hosen, Shirt, Jacke, was ja okay ist. Und hatten aber Schnee da oben. Mhm. Und ich dachte mir eigentlich immer so, die 30 Kilometer, die man so läuft, und 30 Kilometer ist ja eigentlich ist ja gar nichts. Ne? 30 Kilometer ist ja nicht mal Marathon. Ne? Das kriegt man auch schon irgendwie durch und dann so ein bisschen hoch dauert. Und naja, das wird schon irgendwie gehen. Und also ich hatte auch wirklich richtig Bock auf den Laufen. Es hat auch tierisch Spaß, aber dieses Wetter hat mich tatsächlich so runtergeholt an dem Tag. Ich dachte, ey, scheiße, ich habe mich so gefreut auf Sonne und Berge und Idylle und alles schön. Ne? So schöne Kuhwiesen und dann die Verpflegungsstation. Ja, dann guckst du früh morgens raus und hast eine Sichtweite von 20 Metern oder 30 Metern. Und die ist dann zu dem Start. Den Start dann sind um eine Stunde nach hinten verschoben. Wegen dem Wetter. Und dann rennst du ihn bloß. Ne? Und rennst dort die ersten, weiß nicht, ersten 500, 600 Höhenmeter mit Sichtweisen unter 30 Meter, siehst nichts. Siehst nichts von dem Ort, siehst nichts von den Bergen, siehst nur den Weg. Ja, und dann irgendwann riss dann der Himmel auf an der Verpflegungsstation und dann standen wir alle, ich weiß noch, da standen wir alle dort und haben, oh, weiße Berge, Sonne, wie schön.
Den Moment gab es dann. Ja.
Den Moment gab es dann tatsächlich. Ja, und dann ist man sich da so, waren natürlich die Wege alle aufgeweicht und das war alles ein bisschen modrig, aber das gehört eben zum Trail dazu und das macht ja irgendwie auch Spaß, sich dann zu beweisen, auf diesen Untergründen zu laufen. Ja, und dann kam die Schneepassage. Und die Schneepassage war natürlich, also da ich ja nicht zu den schnellsten Bergläufern gehöre, dann hätte ich ja den frischen Schnee gehabt, nee, sondern bei mir war eben der Schnee schon komplett festgetreten und vereist zum Teil schon, weil Sonne raufgefallen ist. Und da fing dann tatsächlich so die Zweifeln an. Gehst du da hoch? Machst du das? Tust du das an? Da auf den Stein war ja halt steinig gewesen. Also war ja kein Sand, der mit Schnee bedeckt war, sondern war ein Stein, der mit Schnee bedeckt war. Tust du das an? Machst du weiter? Hörst du lieber auf? Aber irgendwie, ich bin tatsächlich nicht jemand nach dem Ausstiegen beim Run-Tool, der das unbedingt nochmal erleben möchte. Und habe im wirklich abgewiesen, habe geguckt, wie kann man es am besten machen. Wir sehen, da oben stand überall Bergwacht. Der Veranstalter hat dafür gesorgt, dass wirklich an vielen Stellen die Bergwacht dort stand, um eben sicher zu sein, dass wenn du rutschst, wenn du rutscht wärst, wäre es sowieso schlecht gewesen. Aber um dich dann zu unterstützen. Ne? Und auch da wieder Abwägung, Gesundheit, Risiko, Verletzung. Ja, und dann bin ich wirklich hoch auf die Spitze und als ich oben war, also du kannst dir nicht vorstellen, wie froh ich gewesen bin, dass ich da oben war.
Ja.
Ich habe alle meine Meinung von den, naja, 30 Kilometer und dann mal ein bisschen hoch, ein bisschen runter, habe ich sofort revidiert. Ja. Sofort auf Anfang gesetzt und habe so einen Respekt davor gehabt. Ja. Ja, vor allen Dingen auch Respekt, wie viele Leute da hochgelaufen sind und wie viele auch wirklich, wo ich gesagt habe, ey, der kommt da nie den Berg hoch, schafft er nicht. Ja, also Respekt, was da für Leute hochlaufen und was für Massen und was da wirklich, wie das geht. Ja, also, ja, und dann ging es dann nur noch die 10 Kilometer runter, die mich dann komplett zerstört haben.
Ach so, bergab dann.
Ja.
Ja, okay.
Weil ich muss dann leider dem Matthias recht geben, also beim Laufkumpel bergab tut meistens mehr weh. Und ich wollte unbedingt die 10 Kilometer, bin die dann tatsächlich durchgelaufen. Also die ersten, du konntest nicht laufen, war auch nur klettern, irgendwie an Seilen da runterklettern.
Krass.
Und dann kam die Waldautobahn, also dieser Schotter. Und da bin ich dann runter. Und ich weiß nicht, was für ein Tempo ich noch gelaufen bin, aber ich glaube, ich bin da noch nicht, also für meine Vergriffe eine 4er-Pace oder 4-10er-Pace den Berg runter. Es war so, dass ich tatsächlich so bei 2-3 Kilometer vorm Ziel haben meine Füße so geglüht, dass ich mit den Füßen inklusive der Schuhe in so einem Bach in die Arme, ich dachte, ich verbrenne mir die Füße. Es war so weh getan, so gebrannt. Und die Schuhe waren nachher auch wirklich fertig.
Ah, die waren
ich hatte vorne kein
Tonne.
Profil mehr. Ich habe kein Profil, also die waren wirklich nur noch 2 Millimeter vorne,
wow.
War Profil runter.
Krass.
Die waren komplett runter. Ne? Mhm. Aber das war wirklich ein Lauf, wo ich sage, es hat im Nachhinein sage ich, es hat mega Spaß gemacht. Aber es war der härteste Lauf, den ich hatte. Ich hatte auch davon tatsächlich noch 2 Wochen im Urlaub davon was gehabt.
Ja, das wundert mich gar nicht. Ja.
Ich hatte keine Lust gehabt zum Laufen. Ich hatte nur auf der Hinfahrt in den Urlaub, hatte ich dann, musste ich Schmerztabletten nehmen, weil ich Schmerzen im Oberschenkel hatte.
Krass.
Aber es war wirklich dieser Lauf, der war es wert. muss ich sagen. Auch für sich auch die Selbsterfahrung zu machen, dass man es schafft eben. Und da ist ja nicht die Länge der Strecke entscheidend und auch nicht unbedingt die Höhe, sondern einfach nur dieses Gefühl zu haben, dass man da irgendwie durchkommt und dass man das wuppt. Ja. Also, man kann ja auch, man kann in dem Moment ja auch ja geben, irgendwie, oder wie soll ich sagen, also es ist, man kann ja auch keinem irgendwie jetzt sagen, wie man es machen, besser machen kann oder so, ne? Sondern du läufst das Ding irgendwie und bist froh am Ende da irgendwie über die Ziellinie zu kommen. Und glaube mir, ich war so happy. Und ich habe ja gesehen, wie andere gelitten haben. Ne? Der Philipp Fliehl war auch mit dabei und der Kai Pflaum ist ja da auch mitgelaufen. Und man konnte sehen, wie auch solchen Leuten, die also tatsächlich ja doch deutlich regelmäßiger laufen und trainieren, wie sie gelitten haben in diesem Laufen. Ja. Also vor allen Leuten den Respekt, die das Ding gelaufen sind. Krass. Ja. Ich schlag mir selber auf die Schulter.
Absolut.
Ich bin auch, glaube ich, im Urlaub das längste mit dem gleichen Shirt immer beim Wandern unterwegs gewesen. Ah. Muss ich immer wieder waschen. Sollte schon jeder sehen, dass ich
die Ja, verstehe. Okay. Würdest du sagen, das Härteste daran war dann tatsächlich das Körperliche, also wirklich dann auch die Aufstiege zum Beispiel, oder war es irgendwie das Mentale, weil das Wetter vielleicht einen auch so zermürbt hat?
Tatsächlich das Mentale. Es war wirklich so, weil ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Also ich bin echt mit dem 29 Grad Poolwetter dort, dachte, ey geil, dann bist du bei 2000 Meter, bei 17 Grad oder so, schönes Wetter, schönes Laufwetter, siehst Landschaften, kannst es genießen. Und ich glaube tatsächlich, das Mentale war eher das Herausfordernde. Im Nachgang mit den Schmerzen, die ich hatte, waren es dann auch die Muskeln. Aber im Berg würde ich sagen, tatsächlich das Mentale. Ja. Also kraftmäßig habe ich, glaube ich, da nicht so wirklich das Problem mehr. Ja. Aber das Mentale.
Und hattest du dann irgendwo wie sowas wie Mantras oder ja, irgendwelche mentalen Stützen, die dich durchgebracht haben? Oder hast du den Kopf eher abgeschaltet? Wie funktionierst du da so?
Nein, tatsächlich ist für mich ist tatsächlich, also ich habe diese Frage hast du mir ja mal aufgeschrieben, darüber Gedanken zu machen. Tatsächlich ist es so, dass ich mich wirklich über den Zieleinlauf freue. Ich will dieses Gefühl, dass ich über den Ziel laufe. Da ist mir die Medaille eigentlich auch nicht so wichtig. Aber dieses Gefühl, über die Ziellinie zu laufen und zu sagen, yes, du hast es gepackt. Ja. Ich brauche tatsächlich nicht so viel mentale oder Mantras oder wie man es nennen möge. Die brauche ich tatsächlich nicht. Ich bin eher so gestrickt, ich möchte einfach über die Ziellinie kommen.
Okay, also und, eigentlich ist die Vorfreude für dich der Motivator.
Ja.
Krass.
Und natürlich auch den Stolz, den man dann mit sich bringt. Ne? Dann, jetzt bin ich ja dann eben, es war tatsächlich so gewesen, ich bin dann am nächsten Tag nach Hause geflogen über München und habe dann auch die Medaille nach meinem Rucksack gehabt, ein Netz-Shirt an, ja, und war total happy und also wie so ein kleines Kind. Aber es gehört, glaube ich, dazu. Also ich sehe viele, die das auch jetzt in Berlin gemacht haben, total. Die dann noch wochenlang im Urlaub die Medaille holen. Ich finde es total richtig. Cool. Ne? Ja. Also zeigt, dass er das Ding gewuppt hat. Ne? Und mich haben die tatsächlich auch im Flughafen angesprochen. Du bist da gelaufen und so. Glauben nicht, die laufen.
Ja, ich finde auch, man sollte das dann auch danach wirklich feiern. Ja,
absolut. Feiert euch das Ding, wenn es gelaufen ist. Einfach feiern.
Total.
Absolut. Ja. Also gibt, glaube ich, nichts Besseres.
Ja, auch nochmal nachträglich Glückwunsch, dass du es durchgestanden hast.
Ich hatte letztes Jahr so ein sagenhaft positives Erlebnis. Ich habe für eine Freundin mal einen Trainingsplan geschrieben, was ich selten mache, aber für sie habe ich einen Trainingsplan geschrieben und sie wollte ihren ersten Marathon laufen. Und dann noch der 50. in Berlin. Ich meine, was geht besser, ne?
Ja.
Und sie wollte unbedingt unter 5 Stunden laufen. Und sie war so pessimistisch eigentlich. Ich schaff das nicht und so. Ich sage, na klar, du schaffst das, ne? Und 2 Tage vorher gesagt, pass auf, ich begleite dich. Wir laufen das Ding gemeinsam.
Schön.
Und wir haben uns jeden Kilometer haben wir uns gefeiert. Jeden Kilometer haben wir uns High Five gegeben. Wir haben uns jeden Kilometer gefeiert. Sie ist, hat sich jeden, glaube ich, jeden Kilometer von irgendwelchen Fans feiern lassen am Straßenrand. Und es war tatsächlich für mich der anstrengendste Lauf, weil es natürlich ein anderes Tempo war.
Stimmt.
Aber es war ein Erlebnis, was mir keiner mehr nehmen kann.
Ja.
Diese Freude von der Luisa zu erleben, wie die über die Ziellinie gelaufen ist und sich dort feiern lassen hat und allen Leuten in den Arm gelegen hat. kann. Das ist einfach unbeschreiblich.
Das stimmt, das ist wirklich wunderschön, wenn man da auch, ich finde auch mit am bewegendsten zum Teil, wenn ich die anderen Leute einlaufen sehe.
Es war für mich auch wirklich, es war für mich, die Zeit war mir völlig, also mir war völlig egal. Ich hatte es am nächsten Tag, ich hatte ein Blut in den Zeh, weil ich noch nie gehabt. Aber wir hatten, ich hatte so einen Spaß mit ihr gehabt und sie hatte so ihre Freude. Und das war so eine ehrliche Freude, ne? Dich darüber zu freuen, diesen Lauf mitzunehmen. Und auch, wir sind, glaube ich, in 4:40, glaube ich, über Ziel gelaufen. Das war weit unter der
gewollten Zeit. Ne? Ja.
Also das war...
Toll.
Aber da auch, das Feiern, sich dann über die Ziellinie zu bringen.
Ja. Ich finde auch, das ist ein guter Tipp, den man sich mitnehmen kann, sich wirklich zu, also auch bei so ganz kleinen Etappen, wie wirklich 1 Kilometer oder so, trotzdem darüber zu freuen, das jetzt geschafft zu haben.
Und wir haben uns wirklich jeden Kilometer haben wir uns High Five für jeden, ne? Jeden Kilometer. Wir haben uns jeden Meter gefreut. Ja. Jetzt wieder 1 Kilometer. Und so ging auch die Zeit extrem schnell vorbei. Es war so kurzweilig auch, ne? Ja. Also klar waren 4 Stunden für Topläufe, um Gottes Willen, was machst du in der Zwischenzeit, ne? Aber egal. Hat einfach Spaß gemacht.
Ja, voll schön.
Ja, also ich hatte tatsächlich Tränen danach in den Augen.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Wo sie auch.
Die Leute da draußen kennen bestimmt auch das Gefühl, besonders beim ersten oder so. Ja, das ist natürlich ganz unbeschreiblich. Unmöglich. Wenn du jetzt so zurückguckst auf diese krassen Grenzerfahrungen, die du zum Teil schon hattest, würdest du sagen, du ziehst daraus auch bestimmte Lektionen für deinen Alltag, für den Rest deines Lebens sozusagen? Wie beeinflussen solche Erfahrungen einen dann im Alltag?
Ja, ich glaube, Laufen an sich beeinflusst ja schon den Alltag.
Auch wahr.
Die Grenzerfahrungen gehören natürlich dazu. Man kann die mitnehmen, man kann auch darauf verzichten. Aber ich glaube, so bestimmte Sachen, eben den Ehrgeiz, den man entwickelt, dann doch übers Ziel hinauszugehen und sich dann doch zu quälen, sich doch zu beweisen, dass man es schafft. Ne? Das ist ja auch ein Charakter, den man im Alltag ja immer wieder braucht. Also wenn man vom Problem wegrennt. Ne? Klar, ich könnte auf dem Berg stehen bleiben können und so, ich laufe nicht zurück. Ich hole mir die Bergwacht und fliege irgendwann zurück oder lass mich runtertragen. Nee, möchte nicht. Aber sich dann durchzubeißen und dann doch zu zeigen, dass es geht, das ist, glaube ich, das, was man auch heutzutage ganz, ganz viel in seinem Job braucht. Ja, diesen Ehrgeiz und diesen Ansporn, die Pünktlichkeit am Start zu sein, ne? Was ja auch bei manchen nicht ganz so gegeben ist, ne? Die dann hinterher häscheln. Aber ich glaube, viele Sachen sind prägend auch für deinen Alltag, den du dann mitnimmst. Und klar sind die Grenzerfahrungen prägen dich insofern, dass du, wie ich ja vorhin schon sagte, du denkst anders drüber nach, wie du das Ziel erreichen möchtest. Ob du sagst, okay, ich steige jetzt aus und für mich ist das Ziel eben aussteigen jetzt in dem Moment. Ja, das ist also, kann ja auch für jemanden ein Ziel sein, was ziemlich dämlich ist bei den Kilometern. Aber zu wissen, dass man es dann doch irgendwie schafft, dieses Ding zu wuppen, zu laufen und dann doch so ohne den Spaß zu haben, über die Ziellinie zu laufen. Ja. Ich habe ja auch tatsächlich erst lernen müssen, sich zu freuen, über die Ziellinie zu laufen. Ich bin ja bei meinen ersten Fotos, die über die Ziellinie, da ist mein Gesicht völlig eingefroren. Ja. Ich habe es ja nicht kapiert, wie schön das ist eigentlich. Und jetzt irgendwie so nach dem Transalpen-Desaster dort, also das Desaster, wo wir ausgestiegen sind, habe ich tatsächlich erst gelernt, sich wirklich über die Leistung zu freuen, auch mit den Leuten darüber zu sprechen, wie geil das ist, ne? So ein Ding zu laufen.
Ja.
Also Offenheit, Ehrlichkeit. Na klar kann man sich, und sag mal, auch so ein DNF oder so eine Disqualifikation oder so ein Aussteigen, man kann allen Leuten irgendwie was vormachen und zu erzählen, ja, weiß ich, keine Ahnung, Strecke war schlecht, Laufschuh war kaputt, ne? Aber du nur selber weißt, warum du ausgestiegen bist.
Das war.
Ja. Und du kannst dir zwar immer irgendwann anderen Leuten erzählen, was eventuell gewesen sein kann, aber du weißt ganz genau, warum du ausgestiegen bist.
Ja. Und manchmal sind die Gründe ja auch absolut valide, ne? Aber ich weiß schon, du spielst natürlich darauf an, wenn man vielleicht irgendwie doch noch weiter gekonnt hätte, aber halt keinen Bock hat. So, ne?
Ja, das ist dann einfach doch zu gucken, na, geht's vielleicht noch? Auf Instagram habe ich so einen schönen Race-Bericht gelesen von einer Läuferin, die dann so erzählt hat, wie sie dann wirklich, der hing von vornherein eigentlich echt nicht gut, ne? Mhm. Aber sie hat sich dann bei Kilometer 15 wieder gefangen, dann ist sie wieder 5 Kilometer weitergelaufen. Dann ist das Ding doch durchgelaufen. Sie ist zwar in der 4:20, sie wollte deutlich unter der Zeit laufen, aber hey, sie ist das Ding gelaufen. Ja? Und sie ist halt irgendwo vernünftig gelaufen, ja? Und nicht auf Teufel komm raus.
Ja, genau. Das ist auch ganz wichtig, sich dann nicht dafür, allein für die Erfahrung kaputt zu machen, sondern auch weiter
dafür, zu achten. Auf keinen Fall dafür.
Absolut, für die wenigen Minuten, Stunden dann in dem Fall.
Man hat es ja gesehen in Berlin, wie viel dieses Jahr... Wie viele Leuten ist wirklich schlecht
ging. Richtig, klar, die Hitze war ein großer Faktor, aber da haben auch viele übers Ziel hinausgeschossen dann beim Lauf selbst.
Wahrscheinlich oder so,
ja. Ja, war ziemlich krass, habe ich auch natürlich mitgekriegt. Würdest du aber sagen, dass auch zum Beispiel so Rückschläge wie, ne, also das war ja, wie du sagst, kein Desaster, als ihr dann eure Etappe geschafft hattet beim Transalpine. Aber würdest du sagen, dass dich auch trotzdem so Rückschläge oder auch die Schmerzen, die man dabei hat, irgendwie dann auch so ein bisschen das Gefühl der Niederlage, dass auch das irgendwie Lektion für den Alltag für dich bereithielt? Ja. Würdest du sagen, das hat dich auch irgendwie verändert?
Ja, klar, ziemlich sicher. Hm. Also ganz, ganz sicher sogar. Also Niederlagen, wenn man aus Niederlagen nicht lernt, macht man ja selber was falsch. Irgendwie, ne? Also im Nachgang habe ich ja vorhin, glaube ich, schon gesagt, dass dieses DNF mich schon sehr geprägt hat. In der Herangehensweise an bestimmte Läufe, in dem einzuschätzen, wie hoch das Risiko ist, dort eventuell verletzt zu sein oder eventuell nicht durchzukommen. Ich bin eigentlich kein Kopfmensch, ne, der permanent über Sachen nachdenkt. Wie komme ich jetzt 10 Kilometer da hoch den Berg oder so, sondern aber insgesamt denkt man schon drüber nach. Ich hatte gestern gerade mit einer Lauffreundin aus dem Team geschrieben, hey, was hast du für nächstes Jahr für Trailläufe geplant? Ne? Und dann schrieb sie noch das und das und das und dann den und den und den Lauf und so, oh, den finde ich aber auch ziemlich cool, den würde ich ja auch gerne machen und so. Und welche Entfernung? Naja, die und die, oh, aber die ist ja ganz schön. Und also so spricht man darüber und man denkt doch, hey, scheiße, das 30 Kilometer ist ja so wie da beim Infinity Trail. Ja. Das war ja doch schon ein ganz schönes Brett. Vielleicht nimmst du dann doch lieber die 24 Kilometer. Also so hätte ich wahrscheinlich vor dem Aussteigen vielleicht ja nicht drüber nachgedacht. Also komm, lass es die 65 drauf.
Okay, ja. Das hat dich auch irgendwie vorsichtiger gemacht, ne?
Die Herangehensweise ändert sich natürlich. Hat vielleicht schon was mit dem Alter zu tun. Ja, nicht mehr ganz so blauäugig an bestimmte Sachen ranzugehen, aber ich glaube schon, ja.
Ja. Okay, ja, spannend. Würdest du sagen, dass du jetzt seit du das Laufen, ne, für dich hast und auch diese krassen Erfahrungen hattest und auch so irgendwie schlimme Momente, wunderschöne Momente, aber auch, dass du jetzt eine andere Person bist? Würdest du sagen, irgendwie dein altes Ich ist sehr anders als dein jetziges?
Ja, ich habe ja früher Laufen gehasst beim Handball.
Gut, das natürlich.
Also der Hauptgrund meines Auflösens, meines Vertrages war ja damals, dass mein Trainer sagte, du sollst 3 Kilometer vorm Training laufen.
Ja, gut.
Da habe ich gesagt, ich bin Handballer nicht und nicht Läufer.
Das hat sich sehr stark geändert, ja.
Nee, also tatsächlich ist es so, dass das Laufen mich schon verändert hat. Mhm. Also ich bin sehr, sehr ehrgeizig geworden, bin sehr zielstrebig geworden, habe auch immer irgendwie ein Ziel vor Augen. Also ich muss immer auf ein Ziel hinarbeiten. Für mich ist also so, wenn ich zum Beispiel früh morgens auf Arbeit komme, habe ich meinen Plan für den Tag schon immer im Kopf. Klar, ich bin immer Abweichungen und immer wieder irgendwelche Sachen, die sich verändern können durch bestimmte Sachen. Aber ich bin sehr zielstrebig, ehrgeizig und wenn ich meinen Trainingsplan kriege, will ich den auch durchziehen. Also ich bin ungern jemand, der den Trainingsplan verschiebt. Also sagt jetzt Mike, manchmal geht es beruflich nicht. Ne?
Klar.
Aber es gab, glaube ich, im letzten Jahr oder in diesem Jahr kein Training oder keine Trainingswoche, wo ich irgendein Training ausgefallen lassen habe, sondern habe es dann entweder verschoben oder habe es einen Tag verlängert oder nach vorne verschoben. Aber die Wochenkilometer bin ich immer gelaufen irgendwie.
Ja.
Diesen Ehrgeiz hatte ich früher nicht.
Ja.
Was so in der Folge hat, dass ich bestimmte Sachen auch einfach viel lieber mache, auch im Garten bestimmte Sachen. Ich habe früher, ich habe es gehasst, im Garten zu sein. Ja. Jetzt ist für mich der Garten eher auch so eine Entspannung und auch, ich möchte unbedingt dann nicht fertig haben, wenn dann eben das Stück dort gemäht werden muss oder es ist ein Grundstück auch nicht klein, wir haben also knapp 1600 Quadratmeter, also da bist du auch nicht in 10 Minuten fertig, sondern da musst du dich schon durchbeißen. Ne?
Ja.
Also ich glaube, da kann man viel auch im normalen Alltag lernen.
Ja, also, so der Biss, der mentale, das Dranbleiben halt.
Ja,
ne?
Ja, aber auch so Kleinigkeiten, ne? Auch ehrlich mit sich selbst zu sein und zu sagen, schaffe ich jetzt noch die zehn Intervalle jetzt hier oder mache ich lieber nur 8 oder verschiebe ich es lieber auf den nächsten, da habe ich aber komplette Programm. Ne?
Mhm.
Oder treffe ich mich mit jemandem, der mit mir Bock hat, das zu machen. Ne?
Mhm.
Also auch mal Lösungen zu suchen, die eben sehr nah dran sind, an dem, dass du es schaffen kannst. Ne?
Mhm.
Und nicht von vornherein sagen, nee, no way.
Ja, also irgendwie lösungsorientiert und effektiv auch in a way denken.
Ja,
ne?
Ja, absolut. Ja. Also ich glaube, das prägt, also davon bin ich überzeugt. Also ich habe es ja erlebt, aber es prägt einen schon das Laufen.
Ja, verstehe. Ja.
Aber eben doch das Ehrgeiz, das Ding auch zu wuppen, ne? Durchzulaufen.
Mhm.
Also ich versuche meine Ziele irgendwie mal zu erreichen.
Mhm. Ja, muss man ja dann irgendwie, also das muss man ja irgendwie entwickeln, wenn man auch im Ultralauf unterwegs ist. Klar, auch beim Marathon schon, auch beim Halbmarathon schon. Aber
auch im kleineren, ne?
Ja, klar. Auf jeden Fall. Ja. Aber gerade bei solchen Strecken, glaube ich, kann man sich dann nicht mehr so leicht verstecken, auch vor sich selber, weil man nur auf sehr lange Zeit da sich selbst und seinem eigenen Kopf ausgesetzt ist.
Ja, sagen wir, das ist ja auch die Herausforderung, so ein 60 Kilometer oder manche Läufer noch länger.
Ja.
Die laufen jeden Tag jetzt einen Marathon oder... Kann man gut finden oder nicht gut finden, aber es ist eben auch ein mentales Brett. Du musst erstmal damit klarkommen, dass du jeden Tag sowas machst oder dass du eben 100 Kilometer läufst. Ne?
Ja.
Und was, also ich hatte letztens jemand gesagt, was hast du denn die 65 Kilometer gemacht die ganze Zeit? Und was hast du denn nachgedacht? Ich habe über Jahre nicht nachgedacht.
Nie Naturgenossen.
Ja, ich habe mit der Laufvorlaufrin gequatscht, mit der Tascha die ganze Zeit gequatscht. Ne? Und
ja.
Dann haben wir uns motiviert. Dann hatten wir auch andere Sorgen, außer uns ständig über die Natur zu unterhalten. Da ging es ja nicht so besonders gut.
Ja.
Aber... Ja, so viel denke ich darüber ja tatsächlich beim Laufen ja nicht nach.
Ja. Also nicht über das Laufen selbst.
Nee, über das Laufen nicht. Aber ich genieße tatsächlich, ich bin wirklich ein Genussläufer.
Hm.
Also ich liebe es zu laufen.
Ja, das ist auch das Schönste. Ne? Das ist ja absolut fantastisch, wenn wir das, was wir gerne machen, genießen.
Und du kannst es, wie aber vorhin schon gesagt, überall, eigentlich zu jeder Zeit, an jedem Ort machen.
Ja, das stimmt.
Ein paar Laufschuhe kriegst du in jedem Gepäck mit rein.
Richtig.
Und bei der Grammzahl.
Mittlerweile.
Du ganz an die Gepäck über.
Stimmt.
Genau.
Ja, das ist, glaube ich, auch eins der schönen Dinge einfach am Laufen, die uns alle da so reizen. Ja, das ist
ja,
so
und du fast siehst den Kopf halt, ne? Also du rennst eben durch die Innenstadt. Ich weiß, vor ein paar Jahren war ich in Stockholm zum Marathon und bin den Tag vorher in Stockholm gelaufen. Alles war schon abgesperrt. Du bist also ganz dicht rangekommen an die Sehenswürdigkeiten. Da waren keine meterlangen Schlangen.
Ja.
Du siehst den Kopf halt.
Ja. Man kommt rum, kann man sagen. Man
kommt auch rum dabei, genau. Ja, man sieht vieles, das ist wunderbar.
Ja. Wenn du jetzt mit all deinen Erfahrungen, die du da so gemacht hast, anderen Leuten Ratschläge erteilen müsstest, ne? Also das ist natürlich auch deine persönliche Meinung in dem Fall, aber ist ja trotzdem vielleicht interessant, was du so anderen Leuten raten würdest. Wenn jetzt zum Beispiel anderen Personen auch Steine in den Weg gelegt wurden, sage ich jetzt mal, vielleicht wenn man zum Beispiel auf das Gesundheitliche erstmal guckt und gar nicht auf die Grenzerfahrung während des Trainings oder während des Laufs, was würdest du Leuten raten, wie können sie dranbleiben? Ich meine, wir haben jetzt schon einige so zwischen den Zeilen Tipps natürlich gehört, aber vielleicht hast du trotzdem nochmal sowas, also Worte, die du an Leute richten würdest, denen es ähnlich ging oder geht.
Also ich glaube, Familie ist ganz wichtig. Also das Umfeld, das direkte Umfeld ist extrem wichtig. Also wenn die nicht mitziehen und dann ist es sehr, sehr schwer, glaube ich.
Ja.
Klar, es ist schön, wenn man Bezugspersonen hat, so ein Team oder irgendwelche anderen Sachen. Aber wenn die Ziele eben nur klein sind, man sollte sich Ziele stecken.
Ja.
Und wenn es immer nur ganz kleine Schritte sind. Und wenn es eben nur, ich habe letztens gerade mit einer geschrieben, die hatte ein Schienenwarnbein-Syndrom, also eine Verletzung im Schienenwarnbein. Sie hat Angst, sie kann nicht mehr, weiß nicht mehr, was sie machen soll. Dann haben wir eben über Tipps gesprochen, haben wir uns unterhalten, also ich habe sie selber angeschrieben, weil sie darüber wirklich, sie hat wirklich gelitten in dem Post, den sie gemacht hat und habe eben so ein paar Tipps gegeben und wie du es machen kannst. Erstmal einen Arzt natürlich konsultieren, gucken, was wirklich dort ist, ne? Und dann langsam anfangen, nur 500 Meter laufen, 100 Meter gehen und dann immer wieder immer mehr, also kleine Schritte, kleine Steps mal. Weil der größte Fehler ist, wenn man danach die große Runde macht und danach hat man wieder eine Verletzung oder wieder krank oder wieder irgendwas, was keinen Spaß macht.
Ja.
Also viele Leute aus meiner Erfahrung heraus scheitern ja daran, dass sie dann zu viel wollen und dann entweder wieder verletzt sind, die gleiche Verletzung oder eine andere Verletzung haben oder gar nicht erst richtig gesund werden und immer wieder
ganz
oder
häufig.
Die Lust verlieren, weil eben dann die 5 Kilometer doch Schmerzen bereiten.
Ja.
Ja, also eher kleine Schritte, Step by Step.
Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp, der auch relativ allgemeingültig ist, weil anfangen, aber mit Zielen, ne, das so als zwei Regeln sich setzen.
Ja, ich glaube, es ist ganz, also davon bin ich überzeugt, dass wenn man sich ein Ziel setzt und klar mit Ehrgeiz, wenn du dir ein Ziel setzt und du hast keinen Ehrgeiz, dann nützt das beste Ziel nicht. Ne?
Aber
ich glaube, viele, viele, viele Läufer oder viele Sportler, also Sportler sind ja im Allgemeinen ehrgeizig, ne?
Ja, manche zu sehr sogar.
Manche
gerade zu
sehr.
Gerade im Breitensport.
Ja.
Ja, das war.
Mal ist die Bremse besser.
Das stimmt. Aber wenn man trotzdem mal in die andere Richtung guckt, wenn du jetzt eine Person vor dir hättest, die sich irgendwie nicht so ganz traut, so eine krasse Grenzerfahrung vielleicht auch ja zu planen erstmal, ne? Also sowas wie jetzt so einen krassen Berglauf oder einen Ultratrail oder so, da gehört ja dann auch Mut dazu, ne? Es geht jetzt nicht darum, dass die Person vielleicht die Technik, also die Trainingsvoraussetzungen nicht hat, sondern einfach sich zu, also überhaupt erstmal zu trauen, sich für sowas anzumelden und dann ins Training zu gehen, ist ja auch etwas, was vielleicht nicht jeder sich zutraut. Was würdest du so einer Person raten?
Oh, das ist total schwer. Ist natürlich immer abhängig davon, was es für Läufe sind. Ne? Aber ich denke, tatsächlich kann man sich ganz, ganz viel Rat holen, auch zum Beispiel über Podcasts, sich die mal anzuhören. Dann habt ihr auch in der Vergangenheit ein paar schöne Folgen, wo man darüber gesprochen hat. Ich glaube, auch viel kann man auch in dem Fall sogar über Social Media sich holen, Informationen, wo man Leute auch direkt anschreibt. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass mich Leute direkt anschreiben und fragen, du, jetzt hast du diesen Lauf gemacht, kannst du mir das und das empfehlen? Oder was empfiehlst du mir dafür? Oder was nimmst du für einen Rucksack zum Beispiel? Oder was läufst du mit dem? Wie läufst du also damit?
Austauschen einfach. Ne?
Ich glaube, der Austausch in der Community ist total wichtig. Und was man eben auf keinen Fall verlieren sollte, ist den Respekt davor, vor dem, was man tut. Also wenn man den Respekt davor verliert, also wenn man ohne Respekt an so eine Distanz rangeht, dann endet es meistens brenzlig.
So hast du ja auch schon lernen dürfen. Ne?
Genau. Also mit Respekt und Weitsicht und natürlich die Gesundheit im Auge achten, dann auch realistisch das ja Ziel setzen zu sagen, ja, was mache ich, laufe ich das? Also ich bin ja zum Beispiel am Überlegen, was laufe ich nächstes Jahr? Ne? Ja. Wir haben jetzt die 68 gemacht. Laufe ich nächstes Jahr die 100 Kilometer oder sage ich, ich laufe die 44 Kilometer? Zwischen in dem Bereich bewege ich mich gerade.
Ja, gut, ist auch viel Spielraum.
Ja, aber das ist so die Überlegung, die man jetzt gerade so hat. Und jetzt überlegt man, warum will ich die 100 Kilometer laufen? Ja. Also ich habe mir zum Beispiel mal Zettel, warum will ich 100 Kilometer laufen? Ja. Habe mir einen Zettel mit 44 Kilometern, warum will ich 44 Kilometer laufen? Mhm. Und bis jetzt sind die Vorteile bei 100 Kilometern noch vor ein paar mehr als bei 44 Kilometern. Mhm. Aber vielleicht schummel ich auch, vielleicht will ich ja auch die 100 Kilometer.
Ich verstehe.
I don't know. Ich weiß es nicht. Ja. Aber ich glaube, das sind so die Sachen, den Austausch in der Community ganz, ganz wichtig. Und man sollte nie, auch vielleicht ist das Wort Angst der falsche Ausdruck, aber Respekt ist, glaube ich, der bessere Ausdruck davor, was man machen möchte.
Richtig, man soll sich auch nicht rein pressuren lassen.
Ne, auf keinen Fall
überhaupt. So Mitläufer.
Ihr Geburtstagswetter oder so. Genau. Komm, lass uns mal nächstes Jahr den Marathon laufen.
Auf gar keinen Fall. Ja, bin ich auch kein Fan von.
Ich hatte letztens eine Anfrage gehabt. Sie hat eine Wette verloren und hat sich dann bereit erklärt, den Marathon zu laufen. Oh. In diesem Jahr in Berlin.
Direkt den Marathon, nicht mal einen Halbmarathon.
Genau. Also die Frage kam im Mai, ne?
Okay.
Das erstmal war die erste Frage, woher kriegst du den Startplatz?
Stimmt.
Und die zweite Frage, wie viele Kilometer läufst du denn so eine Woche? Ja, so 5 Kilometer.
Oh, wow.
Ich sage, lass uns über nächstes Jahr darüber sprechen.
Ja. Absolut. Guter Ratschlag.
Realistische Ziele setzen. Ja.
Die ehrgeizigen LäuferInnen wieder.
Passiert oft.
Ja, das stimmt. Ja. Du hast jetzt gesagt, 100 Kilometer stehen bei dir im Raum. Hast du sonst noch irgendwelche so Projekte oder Grenzen, die du irgendwie noch austesten willst? Gibt es da irgendwie so Traumziele, die irgendwie noch kommen sollten? Grenzerfahrungen, die du irgendwie noch haben möchtest in deiner Laufbahn?
Es gibt tatsächlich bestimmte Länder, wo ich gerne laufen würde wollen. Ja, zum Beispiel Jamaika würde ich gerne mal laufen, also läuferisch durchqueren. Das ist so, was ich gerne mal, wo ich mal Bock habe. Ich war vor ein paar Jahren in Jamaika und habe Jamaika sehr, sehr gut in Erinnerung. Mhm. Ist ja auch bergig, musste ich also auch leidvoller fahren mit dem Fahrrad. also Jamaika ist so ein Land, was ich gerne mal laufen würde. Tatsächlich habe ich ja vorhin schon gesagt, ich würde eher so kleine Dorfläufe mal so machen. Einfach wirklich mal so ein bisschen den Spirit von Dörfern, von kleinen Läufen mal erleben. Dann gehört Skandinavien mit Sicherheit auch ganz weit da vorne. Also ich würde gerne auch in Skandinavien mal ein, zwei Läufe machen. Da meine ich jetzt nicht Marathon, wirklich landschaftlich schöne Läufe.
Ja.
Und ich würde sehr, sehr gerne nächstes Jahr im Team nochmal den Flatabarand laufen in Tschechien. Die 330 Kilometer an der Moldau lang.
Okay.
Das ist ein Lauf, der als Team sehr prägsam ist.
Ah, ja.
Weil du läufst halt Tag und Nacht.
Verstehe.
Im Team.
Krass.
Und bist nur im Bus unterwegs.
Ach krass.
Und hast keinen Schlaf.
Gar nicht. Wow.
Und wenn du schlafen kannst im Bus, mit 10 anderen oder mit 8 anderen durchgeschwitzten Leuten, dann tu das aber.
Ach krass. Das ist auf jeden Fall auch eine Grenzerfahrung, die direkt.
Ja, ist die Frage, welche davon. Ja, also das Nicht-Schlafen oder das Impuls mit den verschwitzten Sachen. Also, ja, also das sind so jetzt für mich so, wo ich jetzt drüber nachdenke. Ja. Oder der Flatter war natürlich nächstes Jahr auf jeden Fall. Ja. Und meine Rechnung, die ich noch offen habe mit dem Run-To. Und dann ist ja eigentlich schon das Jahr vorbei, nächstes Jahr.
Und so kurz ist ein Jahr, wenn man es durchplant.
Oder wenn man dann auch dazwischen dem Körper Pause gönnt.
Ja. Stimmt, was ja auch total wichtig ist.
Ja, absolut.
Ja, spannend. Dann ist da ja noch einiges, was kommen wird. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du diese Ziele alle erreichst und dann auch glücklich bist mit dem Zieleinlauf.
Ich bin auch froh, dass Laufen mein Leben zum Teil bestimmt jetzt.
Das stimmt. Dein erstes oder zweites Hobby, wie du gesagt hast.
Ja, das können wir mal abwiegen. Ja. Mit der Frau sprechen, was die dazu sagt. Aber es ist einfach so, Laufen macht einfach Spaß.
Total,
Und wir leben ja auch in einem Land, wo es wirklich gut machbar ist.
Stimmt. Da haben wir auch auf jeden Fall Glück.
Ja,
Mensch, Jörg, es war mir ein Fest. Ich fand es wirklich toll, dass du hier warst und da so deine persönlichen Grenzerfahrungen mit uns geteilt hast. Dazu gehört ja auch Mut, muss man auch erstmal da mit der Welt teilen. Deshalb vielen lieben Dank, dass du hier warst. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht.
Ja. Und danke euch vor allen Dingen.
Ja, auf jeden Fall danke an all die Leute, die zuhören, auch die Leute, die dich supporten. Da haben wir ja auch gehört, Community ist irgendwie alles. Wo können Leute dich denn weiterverfolgen, wenn sie das gerne tun wollen, wenn sie dir irgendwas von dir weitersehen wollen, dich auch supporten wollen und wenn es nur online ist oder offline, wo kann man dich so finden?
Jeden Donnerstag zum Beispiel beim Lang- und Laufladen mit meiner Laufgruppe. Mhm. Da starten wir jetzt um 18.30 Uhr in Berlin. Genau. Ansonsten natürlich über die Social Media Kanäle wie Facebook und Instagram bei Running with Peasant mit Passion. Mein Gott, ein schönes Wort.
Ich werde es verlinken.
Genau. Sehr gut. Und ansonsten natürlich immer auch über Top Running, bei dem ich ja bei denen ich ja drin bin im Team. Und auch da liebe Grüße an die ganze Bande von Top Running.
Ja, prima. Das verlinke ich natürlich alles in den Shownotes. Da können die Leute dir gerne mal reinfolgen. Und ja, damit sind wir am Ende angelangt. Liebe HörerInnen, danke fürs Zuhören ganz bis zum Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst uns gerne Feedback, folgt gerne Jörg. Wenn ihr Fragen an Jörg habt, dann stellt die uns gerne auf Instagram unter achilles.running. Und ja, dann bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, keep on running.